Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus.
Amen.
Gottes Wort zur Predigt ist das heutige Evangelium. Falls du irgendwann in meiner Heimat reisen solltest, befindest du dich in einem kleinen Dorf, das Hermann heißt. Dort gibt es mit Wald bedeckte Hügel, viel Wild und was die Landwirtschaft betrifft, einen steinigen Boden. Interessanterweise, der Begründer Hermanns, der die deutschen Siedler nach Hermann mit wunderschönen Beschreibungen gelockt hat, in den 1830er, war nicht mehr willkommen in Hermann, als die Siedler dort angekommen waren. Er wurde später sogar außerhalb des Dorfes begraben. Für die Siedler war Hermann eigentlich eine große Enttäuschung. Denn was kann man mit steilen Hügeln und einem steinigen Boden machen? Es gab aber eine Pflanze, die dort gedeihen konnte. Auf den Hügeln, neben dem großen Fluss Missouri, konnte man Weintrauben anbauen. Im Laufe der Zeit wurde Hermann das Zuhause des zweitgrößten Weinguts in Amerika. Als in den 1860er Jahren die Reblaus die Weinberge Europas und Frankreichs besonders stark angegriffen und beschädigt hatte, entdeckte man, dass die einheimische amerikanische Weinsorte Missouris, die Norton hieß, eigentlich ganz widerstandsfähig war. Viele Pflanzen wurden deshalb nach Frankreich geschickt. So konnten die Weinbergen auch dort gerettet werden. Naja, der Hochmut kommt bevor dem Fall. Alles wurde zerstört zu der Zeit des Alkoholverbots. Seit Ende dieser Zeit gibt es nur noch wenige kleinere Weinberge in Hermann. Ich erzähle so viel von meiner Heimat heute Morgen, zuerst wahrscheinlich, weil ich also stolz von meiner Heimat bin. Aber ich erzähle es auch, weil ich es immer interessant finde, egal ob man sich in Hermann, Stuttgart oder im Heiligen Land befindet, man kann die Worte Jesu verstehen. Ihr habt doch auch Weinbergen hier. Man könnte insofern die Worte Jesu auch gut in Australien, Südafrika, Chile, Italien und viele andere Orten auch verstehen. Und auch wenn man keinen Bezug zu den Weinbergen, dem Weinanbau und den Weintrauben hat, ist das Heilige Land und die Darstellungen bzw. die Gleichnisse und Erzählungen in der Bibel so vielfältig, dass man fast immer Anknüpfungspunkte finden kann. Gottes Heilsplan gilt für alle Menschen. Als Beispiel nehme ich an, dass in Norwegen die Erzählungen vom Meer und Angeln, also Fischen, am Anfang ganz gut angenommen wurden. Also die könnten das verstehen. Die Sklaven in der amerikanischen Geschichte haben Gesänge von Mose gesungen. Warum? Weil die Knechtschaft auch erlitten hatten. Ein bisschen persönlicher zu meiner Studienzeit, als ich mit Fragen und Zweifeln kämpfen musste, konnte ich den Thomas ganz gut verstehen. Ich war auch sehr dankbar, dass Jesus ihn so barmherzig zurechtgewiesen und gleichzeitig ihm seine Schuld vergeben hatte. Auch ich habe die Anfechtungen des Zweifels, der Zwiespältigkeit und der Ungewissheit durchmachen müssen. Ich will damit sagen, dass die Heilige Schrift so ein wunderbares Geschenk Gottes an uns ist, dass egal was unsere Umstände im Leben sind, Gott kommt uns dadurch nah. Er weist uns zurecht mit seinem Gesetz und er heilt uns mit den wunderbaren Worten seines Erbarmens und seiner Gnade durch unseren Herrn Jesus Christus. Er warnt uns, er ermutigt uns, er gibt uns Hoffnung, durch seine Verheißungen und noch so viel mehr. Ich bin aber mit meinen Ausführungen etwas abgeschweift. Eigentlich wollen wir doch von Weinbergen und Reben heute Morgen reden. In unserem heutigen Evangelium spricht Jesus vom Weinberg des Herrn. Nämlich, er sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Dieses Bild ist uns eigentlich schon bekannt. Im Buch Jesaja hören wir erst das Lied vom Weinberg, also vom unfruchtbaren Weinberg. Dort lernen wir erst, dass der Weinberg ein Gleichnis oder Bild für das Volk Gottes ist. Wir lernen auch, Gott will, dass sein Volk fruchtbar wird. Er gibt sich Mühe und arbeitet dafür. Er strebt danach, dass sein Weinberg gute Trauben bringt. Doch lernen wir auch dort in Jesaja, dass alttestamentliche Israel war eine Enttäuschung für Gott. Deswegen kommt Jesaja Israel mit dem Wort Gottes entgegen. Er schreibt, des Herrn Sebaoth Weinberg ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsspruch. Auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei und Schlechtigkeit, über Schlechtigkeit. Jeremia spricht auch vom Volk Gottes als Weinstock des Herrn. Doch bei diesem Prophet hören wir auch, dass das Volk Gottes es nicht selber schaffen konnte. Am Ende sagt der Herr auch durch Jeremia im Angesicht des Untreues Israels, ich aber hatte dich gepflanzt aus einem edlen Weinstock, ein ganz echtes Gewächs. Wie bist du mir denn geworden zu einem schlechten, wilden Weinstock? Vielleicht aber am interessantesten im Alten Testament sind die Wörter Hesekiel vom Weinstock. Wie Jesaja und Jeremia beschreibt er Israel als einen Weinstock. Doch im Lauf seines Gleichnisses entdecken wir, der Weinstock möchte seine Wurzeln nicht im guten Boden behalten. Stattdessen, der Weinstock Israels nahm die Wurzeln vom Boden heraus und wollte sich von anderen Göttern ernähren. Am Ende, obwohl Gott sein Volk auf gutem Boden gepflanzt und bewässert hatte, sodass er wohl hätte Zweige hervorbringen können, Früchte tragen und zu einem herrlichen Weinstock wachsen können, ist der Weinstock von Gott ausgerissen worden. Die Blätter verwelkten, die Früchte verdarkten, alles wegen der Sünde und Untreue Israels. Im Blick auf das prophetische Reden vom Weinberg findet man keine Hoffnung von den Menschen. Gott hat alles gut gemacht und nur Gutes getan. Gott hat seinem Volk guten Boden gegeben. Er hat es mit genügend Wasser versorgt. Doch sein Volk erwies ihm für seine Huld nur Undankbarkeit und Ungehorsam. Deswegen zog sich Israel auch den Zorn Gottes zu und wurde dafür bestraft. Ganz ohne Hoffnung war Israel aber nicht. Denn ihm wurde die Verheißung des Messias gegeben, der aus dem Stamme Isais hervorgehen sollte. In unserem heutigen Evangelium finden wir genau heraus, wer dieser Stamm ist. Jesus Christus selber. Er ist der wahre Weinstock, sein Vater der Weingärtner. Jesus erzählt uns hier mehr als nur ein Gleichnis von einem Weinstock. Er sagt mit den Worten des Alten Testaments, dass er Gott selber ist. In Johannes Evangelium sind diese Ich Bin-Erklärungen nicht nur Erinnerung, wie Gott sich damals dem Moses sich kundgetan hatte. Sie erklären uns auch, was Gott an Jesaja gesagt hatte, ich bin der Herr und außer mir ist kein Gott. Also sie enthalten den Namen Gottes. Wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das das Licht der Welt. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Bevor Abraham war, ich bin. Jesus spricht diese Worte, damit wir ganz klar und deutlich erkennen, dass er der wahre Sohn Gottes ist. Er trägt den Namen Gottes. Und ohne den Glauben an ihn wird alles schief gehen. Das Leben wird nie richtig stimmen. Das war das Problem im Alten Testament. Das alttestamentliche Israel hat immer wieder versucht, seine Kraft und sein Glück woanders als bei Gott zu finden. Egal ob durch die Götter der Kanaaniter oder in der Macht der Assyrier oder Ägypter. Sie wollten daher nicht vom wahren Weingärtner versorgt werden. Sie haben es nicht gefasst, dass sie ohne Gott es nicht können. Wir können das auch verstehen. Denn es ist auch für uns oft ganz schwierig, vom Glauben an Jesus zu leben und von Gott allein ernährt, gepflegt und versorgt zu werden. Für uns heißt es aber nicht Ägypten oder Assyrien, Baal oder Asherah. Die Götter heutzutage haben andere Namen. Vielleicht hast du die gehört. Folge deinem Herzen. Tue, was dir gefällt. Ja, wir streben nach den Dingen der Welt und versuchen, unsere Identität darin zu finden und unsere Kraft davon zu gewinnen, oft ohne auf das Wort Gottes zu hören oder danach zu fragen. Zum Beispiel, für manchen ist die Anerkennung das Allerwichtigste. Man möchte ja als ein guter Mensch angesehen werden. Vielleicht sogar als jemand, der große Erfolge durch seine Arbeit, mit seiner Musik, im Sport oder in der Familie erreicht hat. Man wünscht sich Ruhm und Ehre. Der Verdienst sollte nur einem selbst zugeschrieben werden. Was passiert aber, wenn die Träume platzen? Was passiert, wenn es jemand mit noch mehr Talenten gibt? Oder wenn man älter wird und man hat dann nicht mehr alles im Griff? Arbeitslosigkeit oder Identitätsverlust? Die Kinder weichen von den guten Wegen, die du ihnen gezeigt hast, vielleicht ab. Was passiert nun mit deinem Ruf und deinem Ansehen? Was bleibt nun von all diesen Dingen übrig? Aus eigener Kraft, Intelligenz, Glück und Fleiß ist es nicht zu schaffen. Auch wenn alle unsere Träume erfüllt wären und uns von den Menschen jeglicher Respekt und Anerkennung zuteil würde, wären wir dann wirklich ans Ziel gekommen? Nein. Stattdessen würden wir entdecken, dass die Träume uns getäuscht haben. Das wahre Leben und Kraft lässt sich nicht in allen möglichen Weinstöcken finden. Und deswegen sagt unser Herr, ich bin der wahre Weinstock. Erfolg und Anerkennung sind es nicht. Beziehungen und die Liebe sind es nicht. Geld und Sicherheit sind es nicht. Frohsein und Glück sind es nicht. Der Herr sagt uns, ich bin es, dein Gott. Und es gibt keinen anderen außer mir. Also, in deinem Leben, wie sieht's aus? Mit deinen Prioritäten, was sind die? Strebst du nach anderen ausgerotteten Weinstöcken, die nichts mit Gott zu tun haben, oder die nur die schlechten Früchte der Enttäuschungen, der Sünden und des Todes am Ende bringen, oder vertraust du dem einzigen wahren Weinstock und ihm allein? Wie aber bleibt man im wahren Weinstock? Und wie kommt man eigentlich zu und in diesen Weinstock? Ein Professor von mir hat es einmal sehr schön erklärt. Er sagte einfach, dass dieser Text sehr lutherisch ist. Und warum? Weil die Antwort alles mit dem Wort Gottes zu tun hat, das durch Jesus verkündet wurde. Es ist das Wort Gottes, das uns in den Weinstock bringt, reinigt und erhält. Das ist genau, was wir im Konfirmandenunterricht gelernt haben. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen. Es ist ja das Evangelium, das Wort Gottes in der Kraft des Heiligen Geistes, das uns zum Glauben bringt. Im heutigen Text heißt es, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Genau das tut die Verkündigung des Evangeliums. Wenn wir das Wort der Vergebung im Wort und im Sakrament hören und durch den Heiligen Geist glauben und im Herzen vertrauen, sind wir von allen unseren Sünden rein gewaschen. Darüber hinaus sagt Jesus uns, dass wir durch dieselbe Worte in ihm bleiben und dadurch eine wunderbare Verbindung mit Gott haben. Er sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet mein Jünger. Wir dürfen und sollen also beten. Das will er uns damit sagen. Auf den ersten Blick erweckt so eine Verheißung vielleicht viele schöne irdische Gedanken. Vielleicht von schnellen Autos, traumhaften Urlauben, großen Häusern und so weiter. Er hat doch versprochen, oder? Wie ist es aber für den Christen? Im Glauben fängt man an zu sehen, wie viel Gott schon getan hat. Er ernährt mich und uns jeden Tag. Er gibt mir eine Familie, Arbeit, Freunde, Frieden vom Krieg und vor allen Dingen die Vergebung der Sünden und die Verheißung des ewigen Lebens. Wenn man daran denkt, beginnt man nachzusinnen und sogar zu fragen, was brauche ich eigentlich sonst noch? Mein Herr und Gott ist mir schon so gnadenreich und freundlich gewesen. Wofür sollte ich beten? Reichtum? Das brauche ich eigentlich nicht. Das Frohseins? Gott bewahrt mich auch in schwierigen Zeiten. Die Erfüllung von allen meinen Träumen? Vielleicht hat Gott etwas Besseres vor, als was ich mir selbst wünschen würde. Am Ende erkennt man, wie die wahre und richtige Wunsch lauten sollte. Den Worten Jesu getreu, die immer richtig sind, geheiligt werde dein Name, zum Beispiel. In meinem Leben, im Leben meiner Familie und anderer Mitchristen, geheiligt werde dein Name. Auch unter den Menschen, die Gott noch nicht kennen. Oder dein Reich komme. Herr, herrsche durch dein Evangelium in meinem Leben und diejenigen, die ich kenne und nicht kenne. Dein Wille geschehe wie im Himmel als auf Erden. Wir können auch weiter beten. Gib uns unser tägliches Brot, gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld. Ja, die sind die richtigen Wünsche in den Herzen des Christens. Und doch entdecken wir auch, ehe wir eine erste Bitte gebeten haben, hat Gott uns schon mehr als genug gegeben. Wir kommen jetzt langsam zum Ende. Aber ich wollte noch etwas erzählen. Warst du mal dabei, als die Weintrauben gereinigt wurden? Irgendjemand? Ja? Als Kind war ich jedes Jahr dabei, als meine Mutter das getan hatte. Und jedes Jahr dachte ich, dass sie die Weinpflanzen dabei umbringen würden. Sie hat die Pflanzen so kurz abgeschnitten. Aber wie sind sie dafür nachher gewachsen? Einige Monate später bedeckten sie Gebäude und Zaun. Im Spätsommer waren die Weinstöcke voll mit Früchten beladen. So kann es auch in unserem Leben sein. Das Absägen von schlechten und unnutzbaren Zweigen tut uns weh. Was uns nahe vielleicht am Herzen manchmal liegt, wird uns weggenommen. Doch unser Vater weiß, was er macht bei jedem Schnitt. Ich sage das noch einmal. Unser Vater weiß genau, was er macht bei jedem Schnitt. Er reinigt uns, damit wir Frucht bringen. Er bereitet uns, damit wir von Kraft des wahren Weinstocks leben. Und wie viel Kraft steckt darin? Man staunt jedes Jahr, wie es der Weinstock wächst und gedeiht. Es ist ein Wunder, dies zu erleben. So ist es auch mit der Kraft Gottes. Auch wenn etwas so gut wie tot aussieht, und so hoffnungslos wie das Grab scheint, weiß Gott, was er tut. Denn unser Herr ist derjenige, der Leben vom Tod gewirkt hat. Er ist derjenige, der alles aus nichts, nur mit seinem Wort, geschaffen hat. Ja, so kräftig ist er. So arbeitet er auch am besten in uns. Paulus sagt es vielleicht am besten. Und am schönsten. Lasst ihr an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Seine Kraft reicht. Seine Kraft ist die nötige Kraft. Sein Wort und seine Gnade tun es. Außer ihm gibt es gar nichts, nur ausgerottete Weinstöcke. Möge Gott, dass wir durch Christi Wort im wahren Weinstock bleiben und dort auch gedeihen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinnen in Jesus Christus.